Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind wie jede Woche einmal die Anne.
Hallo.
Und Daniel.
Hi, guten Tag.
Ja, wir sind bei Folge 233. Und ja, ich würde mal sagen, es gab einen kurzen kleinen MLS-Spieltag mit ein paar Spielchen.
Vielen dafür, Trainingsspielen.
Ja, die sind jede Woche dabei. Gehört zum guten Ton der MLS. Aber dafür auch ein Team, das Bock hat auf mehr. Denn Chicago brachte den windigen Sturm in die Hauptstadt. Und ich hätte gesagt, ja, fangen wir gleich mal damit an. Denn wir sagen, oder ich sag's mal einfach, wie es ist, Chicago gewinnt mit 7-1 gegen die Sea United. Und ich glaube, damit hätte keiner gerechnet, oder?
Nein.
Das ist wie wenn du fragst, was denkst du, wenn Deutschland gegen Brasilien spielt? Hätte auch keiner mit gerechnet, dass es 7-1 ausgeht, von daher.
Ja. Auf alle Fälle, Chicago ist jetzt Platz 11, DC ist Platz 12, eins dahinter, aber Chicago spielt ja wie ein Titelanwärter. Ja, okay, jetzt waren sie mal ein Spiel richtig krass, man sollte es nicht übertreiben. Aber ein gewisser Spieler ist zur Bestform aufgelaufen und hat gleich einen Hattrick geschnürt. Der gute alte Tom Barlow. Ja, er kann das Tor treffen, Wahnsinn, oder?
Mir ist allerdings in dem Spiel ein anderer Spieler vor allem aufgefallen, der irgendwie, finde ich, ein bisschen zu sehr unter dem Radar gelaufen ist. Also klar, Tom Barlow hat 3 Tore gemacht. Ich glaube, es war der erste Hattrick seiner Karriere. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgesehen.
Aber ich würde so sein.
Ich glaube, ja. Was auch krass ist, weil er ist jetzt keine 20 mehr. Allerdings gab es einen Spieler, der war an auch sehr, sehr vielen Toren zum Teil direkt beteiligt oder wenige Augenblicke zuvor und hat die Situation oftmals überhaupt eingeleitet. Und das war Andrew Goodman, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hatte und nahezu bei allen Tor-Situationen war er mit beteiligt. Aber Spieler des Spiels wurde halt Tom Barlow, logischerweise. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil, also so klar, er macht 3 Tore, das ist natürlich cool für ihn und auch wichtig fürs Team. Aber vielleicht sollte man manchmal auch die ehren, die überhaupt erst dazu mithelfen. Das war Goodman in meinen Augen in diesem Spiel definitiv.
Das spielt im Fußball keine Rolle. Goodman hat nur 2 Vorlagen, viel zu wenig.
Ja.
Nee. Nach 8 Minuten schepperte es nämlich schon 1-0 durch Marin Haile Selassie, der Mann mit 80 Staatsbürgerschaften gefühlt. Der Dude ist Schweizer, hat die österreichische Staatsbürgerschaft sowie die von Äthiopien, also alles dabei. Ja, dann erhöhte nach 23 Minuten Bamba mit 2-0. Dann musste Kumai verletzt raus. Dann kam Barlow mit seinem ersten Tor. Dann kam Barlow mit seinem zweiten Tor. Dann kam Barlow nicht mit seinem dritten Tor, sondern Philipp Zickernagel. Dann gab es noch einen schönen 5-1 Kosmetik-Anschluss, Geschenk, würde ich mal sagen, von Bacci.
Ja gut, ja, das war ja
der Abwehrspieler und der Torwart von Chicago haben sich jetzt mal, ja,
also das würde ich,
die waren nett.
Das würde ich definitiv auf die Kappe vom Torhüter geben, weil der dachte sich, scheinbar er kann seinen Gegenspieler ausdribbeln. Hat nicht geklappt. Sah nicht gut aus für ihn. Er hat sich dann auch sehr deutlich geärgert. Aber das ging in meiner Meinung total auf seine Kappe. Da war auch, also der Verteidiger spielt den Ball zu ihm, er ist auch frei, der Pass war sauber und er fängt dann da halt an rumzuzocken und verliert den Ball natürlich. Was blöd ist, wenn du der letzte Mann vorm Tor bist.
Als 32-jähriger Satzkeeper ist man vielleicht auch das Dribbeln nicht so gewohnt.
Vielleicht war er auch nervös.
Ja. Dann kam aber Tom Barlow mit seinem dritten Tor und in der Nachspielzeit hat noch Brian Gutierrez in der Nachspielzeit eben das 7-1 gemacht. Interessant war, dass bei beiden Teams die Ersatzkeeper im Tor waren. Eben bei Chicago, Jeff Gall oder so. Und bei DC United, ja, ich weiß nicht, ob man ihn nach dem Spiel noch Torwart nennen kann. Aber Luis Barraza, der neue Brian Rowe, würde ich ihn nennen. Irgendwie erinnert er mich von der Größe und von seiner Art ein bisschen an Rowe. Ich vermisse Brian Rowe irgendwie. Ich will ihn wieder spielen sehen.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, diese 7 Tore gingen jetzt nicht auf die Kappe, weil er so schlecht gehalten hat, sondern da waren zum Teil ziemlich starke Tore bei und zum anderen, also die Verteidigung von DC war gar nicht anwesend. Vielleicht stand die auf dem Parkplatz oder so, wer weiß.
Das auch nicht. Aber bei so 2-3 Törchen hätte man vielleicht schon was machen können, aber als Keeper oft immer schwer, außer du machst direkte Fehler. Übrigens, die Ersatzkeeper-Konstellationen kamen auch damit zustande, dass eben Stammkeeper von DC eben bei Südkorea Nationalmannschaft ist. Und bei Chicago weiß ich es nicht, aber Chris Brady, ich glaube, der ist auch in der US-Mannschaft unterwegs gewesen, meine ich so als zweiter oder dritter Keeper. Von dem her, ja, da musste ein bisschen ausgeholfen werden. Auch bei DC übrigens waren auch nur 6 Ersatzspieler auf der Bank gehockt. Einer davon war ein Keeper. Von dem her, ja, sehr interessant. Das heißt, alle anderen 5 Feldspieler sind auch eingewechselt worden. War auch ein witziges Bild dann irgendwie. Ja. Gibt es noch was zu dem Spiel?
Was ich auch gut fand, war der Kommentator, der nach dem 7. Tor dann meinte, extra point is good. Es ist leider sehr passend und es ist immer wieder witzig, es tut mir leid.
Ja, wenn man so auf die Fresse kriegt, dann dürfen wir auch mal ein paar Witzchen machen.
Ja. Ich bin gespannt, wann DC reagiert. Weil eigentlich müssten sie langsam reagieren. Das ist ja nicht nur Deklassierung, das ist ja, zeigt ziemlich deutlich, dass die wahnsinnig viele Probleme haben. Aber seit Jahren nicht aus diesem Loch herauskommen. Und das war mal eines der besten Teams in der Liga. Vor langer, langer Zeit.
Sehr langer, langer Zeit.
Damals.
Vor allem, wenn man den Torschützenkönig der letzten Saison stellt oder so, müsste da eigentlich schon mehr kommen.
Ja.
Also man hat ja, gut, Bendeke ist, glaube ich, auch verletzt aktuell, aber man hat da eigentlich an sich ja einen guten Stürmer vorne drin stehen. Man müsste ihn halt dementsprechend füttern. Aber abgesehen davon, gut, ich finde den Keeper, den sie haben, eigentlich auch nicht schlecht, aber abgesehen davon ist der Kader einfach nicht gut. Seit neuestem gibt es jetzt ein Paul Popka-Gerücht. Wie viel da dran ist, mal gucken.
Oh, stimmt, die haben dann ja Jordan Farr als Ersatzkeeper. Warum nehmen
als
sie...
Als dritter Keeper.
Ja, also genau, sie hatten ihn als Ersatzkeeper auf der Bank, so meine ich. Warum nehmen sie den nicht? Schlimmer hätte es nicht werden können. Schade, den hätte ich gerne gesehen. Naja, verpasste Chance, DC. Mal wieder.
So, während Anne ihren Ex-Spielern hinterher trauert,
das ist kein
sie nur auf der Bank sitzen.
Der kam aus der USL.
Achso, oh, ich dachte, er wäre mal bei den Red Bulls gewesen. War er da nicht auch mal ein Fahr?
Vielleicht, mir fällt auf Anhieb jetzt keiner ein.
Ah, ich dachte irgendwie, dass da mein Vater. Naja, egal. Traue ich einer weiteren Kansas-Niederlage zu. Nach langer Zeit aber mal wieder, muss man sagen. Aber ich habe es vermisst, ehrlich gesagt, wieder auf die Fresse zu bekommen. Im Nachholspiel gegen LAFC. Man ging 1-0 in Führung durch Jovetic. Und dann, kurz vor der Halbzeit kassierte man noch das mental schlechte 1-1. Nach der Halbzeit ging es ja gleich mit dem 2-1 weiter, Elfmeter. Und dann, in der Nachspielzeit traf dann eben auch noch ein Spieler, der sein zweites MLS-Tor in 2 Jahren oder so geschossen hat. So traurig das auch klingt, oder? War es sein zweites Tor? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, gefühlt.
Nee, er hat diese Saison schon 3 Tore.
Oha,
und eine
okay,
Vorlage.
Du, dann war es doch nicht so schlimm. Dann war es sein 4. MLS-Tor in 2 Saisons. Oliver Giroud hat getroffen. War die Saison dann doch noch ein bisschen treffsicherer. Gut, dann war es doch nicht so peinlich.
Er hatte letzte Saison 2 Tore und eine Vorlage.
Aber in der MLS selber war es, glaube ich, nur 1. Das andere Tor war doch irgendwie...
Stimmt, im US Open Cup.
Ah, ja, oder? Irgendwie so.
Ja, genau. Eins war im...
Ja.
Er hatte gar keins in der MLS. Er hatte im US Open Cup ein Tor und im Leagues Cup.
Ja, also noch peinlich.
Aber eine Vorlage.
Okay. Start. Gut, also hat er diese Saison seine ersten 3 MLS-Tore geschossen. Ja gut. Giroud underperformed, aber das haben wir ja schon mal ein bisschen angesprochen. Diese Saison muss man eigentlich, auch wenn es nach 3 Toren irgendwie traurig klingt, sagen, er spielt gut, in Anführungsstrichen. Er trifft zumindest mal jetzt das Tor. Leider gegen die falschen Teams. So. Sonst gibt es zu dem Spiel nicht viel zu sagen.
Ich prüfe gerade mal, wie viele Tore Tom Barlow in dieser Saison hat. 3. 3 Tore.
Oh, das Kopf-an-Kopf-Battle.
Das wird spannend.
Das wird. Wo steht Alex Mühl?
Ich glaube keins. Prüfe ich nebenbei.
Okay. Während Anne prüft, haken wir noch schnell das Colorado-Austin-Spiel schnell ab. Das sollte nicht so lang dauern. Das endete mit 2:0 für Austin. Also zu dem Spiel kann ich jetzt nicht viel sagen, habe ich jetzt nicht viel gesehen. Mikkel Dessler und Rafael Navarro haben getroffen. Also Navarro hat, glaube ich, sogar ein Eigentor gemacht. Genau. Habt ihr zu dem Spiel sonst irgendwie noch was?
Nö.
Wahrscheinlich auch nicht.
Ich kann sagen, wie viele Tore Alex Mühl in dieser Saison gemacht hat.
So, das ist für mich schon mal wichtiger, wie das
es
Spiel gerade eben.
Ein Tor und 3 Vorlagen.
4 Scorer. So viel hat, glaube ich, Giroud auch diese Saison.
Ja, genau, da sind sie gleich. Man muss dazu natürlich sagen, Alex Mühl ist ein Künstler und ein Künstler muss nicht immer im Vordergrund stehen, der muss nicht immer die Tore machen. Nee. Er ist der, der im Hintergrund die Kunst gestaltet. Sein Gesicht quasi, das kennt man gar nicht, das brauchen wir bei einem wahren Künstler nicht.
Er macht Woche für Woche das, was Andrew Goodman bei Chicago gemacht hat.
Sozusagen.
Er ist bei allen er leitet die Vorlage ein zum Tor.
Er steht auf dem Platz, während das Tor fällt.
Und trinkt Wasserflaschen.
Vielleicht. Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz dazu sagen, auf was für eine Szene wir da anspielen. Das ist noch, also schon viele, viele Jahre her bei Alex Mühl. Aber für diejenigen, die das damals nicht in der Folge gehört haben, es gab, damals war er noch bei den Red Bulls und es gab gerade eine Ecke gegen die. Und Alex Mühl war dann der Meinung, er müsse schnell erstmal zur Seite gehen, um was zu trinken. Anstatt zu sich in den Strafraum zu kommen und Louis Robles, der Torhüter der Red Bulls damals, rief dann nur quasi sowas wie, Alex, das ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Und das ist einfach eine sehr legendäre Szene. Und das hat man über den ganzen Platz gehört, diesen Ruf.
Es war witzig. Und seitdem hat er den Legendenstatus.
Absolut.
Es ist ein underrated Player, die MLS sollte ihn viel mehr würdigen. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn Alex Mühl so oft gezeigt wird, wie Lionel Messi gezeigt wird. So. Dann haken wir noch das Spiel der ungeliebten Rivalen ab, von Daniel und mir, nämlich Portland gegen St. Louis. Oder sagen wir mal zwischen zwei Teams, die sich dann löschen können. Oder Daniel?
Ja, ich gebe dir voll und ganz recht, wobei ich natürlich hoffe, dass St. Louis gewinnt, beziehungsweise die Timbers nicht gewinnen und umgekehrt. Also so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Vincent, aber am Ende hast du dich eher gefreut.
Ja, denn meine Lieblingshunde haben verloren. Von dem her finde ich da ganz fein mit, weil dann bleiben die weiterhin hinter uns und das ist schön. Haben wir schon die Tränen entlassen? Nee, St. Louis. Haben wir das schon angesprochen?
Ja.
Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ja, gut. Sonst gibt es, glaube ich, zu dem Spiel auch nicht mehr zu sagen. Mehr will ich zu dem Spiel nicht sagen.
Und das, obwohl St. Louis verloren hat.
Ja, das ist. Die mehr Aufmerksamkeit brauchen die jetzt auch wieder nicht.
Ja.
Was hast du denn gegen die Tierfutterwerbung?
Die gute Hundewerbung. Ich hoffe, der neue Sponsor wird Rinti.
Ich überlege gerade, in welchem Stadion ist denn diese Rinti-Werbung? Ist das auch in der MLS oder ist das in einer anderen Liga? Ich glaube, es war auch MLS.
Also ich weiß, dass in der Bundesliga gibt es, glaube ich, die Rinti-Werbung bei manchen Vereinen.
Ja, das kann sein, vielleicht verwechsel ich das.
Ich meine, die gibt es da immer, weil das ist ja diese rote Werbung und dann ist da hinten irgendwie so ein Fleischerhaken, wo so eine Hundedose draufhängt oder so, I don't know. Irgendwie sowas. Genau. Dann hätte ich gesagt, machen wir eine kurze Pause, bevor wir danach noch zu einem Trainingsspiel und zum US Men National Team kommen. Denn ja, darüber müssen wir auch noch kurz quatschen. Ja, sagen wir mal so, es gab schon mal bessere Zeiten. Wir hören uns gleich wieder.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
So, Pause ist getätigt. Wir haben unsere Tipps für die nächsten Finalgeber der CONCACAF Champions League bekannt gegeben, aber die bleiben unter Ausschuss. Denn der Finalist des diesjährigen Finales, Vancouver, die ja bekanntlichermaßen 5:0 auf die Fresse bekommen haben, haben auch noch ein kleines Testspiel gegen Seattle. Ich glaube, Daniel wird es in ein paar Sätzen kurz abhaken.
Man kann das Ganze nicht in ein paar Sätzen abhaken, weil halt einfach im Vorfeld einiges hinter den Kulissen der Vancouver Whitecaps passiert ist. Anne kann gleich dazu mehr sagen. Kurz gesagt, es hat zum Großteil die B11 gespielt, das hatte gesundheitliche Gründe. Und irgendwie haben die Whitecaps trotzdem gegen die Sounders gewonnen. Und irgendwie hat die Sounder oder haben die Sounders irgendwie die Sportart verwechselt und waren nicht beim Fußball, sondern irgendwo anders auf dem Feld. Ich weiß nicht, bei welcher Sportart du mit 9 Spielern spielst, aber ja, nach 2 Platzverweisen war es 9-11. Du lagst zu dem Zeitpunkt 1-0 hinten. Und dann hat Vancouver 2-0 gemacht, noch einen Elfmeter bekommen, 3-0 gewonnen. Und dann war die Messe auch gelesen. Und Spiel verloren, ja, ärgerlich. Gegen die B11 noch ärgerlicher. Und das in Derby ist halt einfach
peinlich.
Ja, peinlich. Aber wie gesagt, ich habe gerade gesagt, es gab gesundheitliche Gründe, weswegen unter anderem Tom Barlow, Börhalter und wie sie alle heißen, nicht mitgespielt haben. Dazu kann ja, wie gesagt, Anne gleich mehr dazu sagen. Vincent, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen.
Also erstens, Tom Barlow konnte bei den Whitecaps nicht spielen, weil er kurz zu Chicago musste, weil da hat er noch einen Hattrick schnüren müssen. Und zweitens wollte ich sagen, die Seattle-Spieler haben sich einfach nur solidarisiert und haben sich gedacht, komm, wenn es denen schlecht geht, dann gehen wir auch mal vom Platz aus solidarischen Gründen und deswegen holen wir uns 2 Platzverweise. Deswegen alles gut, hätten auch 3 sein können, aber der eine Spieler, den wollte Schiri nicht gehen lassen. Da gab es dann nur Elfmeter ohne Karte.
Aber das war ein Unfall von dem Schiedsrichter, oder? Dass er da keine rote gegeben hat?
Ja, das hat mich überrascht nach den ersten 2 roten Karten. Ich muss sagen, die erste von Nuhu war, ja, klar, das Halten beim letzten Mann. Klare rote Karte in der 52. In der 55. gab es dann die zweite. Ebenfalls vom Schiri als letzter Mann gewertet. Da kann man vielleicht etwas diskutieren, weil noch ein 2. Vancouver-Spieler in der Nähe war. Ich bin aber der Meinung, geht schon auch klar, denn, also ich finde, der Seattle-Spieler wäre nicht mehr zum Vancouver-Spieler gekommen, weil der Weg des Vancouver-Spielers einfach kürzer war zum Tor. Aber ist etwas diskussionswürdig, aber im Großen und Ganzen finde ich, glaube ich, dass die 2 schon in Ordnung gehen. Wie gesagt, dann der Elfmeter der 88. Rutscht da auch böse im 16er rein. Da darfst du so einfach nicht in die Gegner rutschen. Mehr oder weniger mit offener Sohle. Gab dann eben Elfmeter wegen Dreifachbelastung beziehungsweise Doppelbelastung. Eben wahrscheinlich eben nicht diese rote Karte. Aber
was laberst du jetzt eigentlich? Also war ja nicht mal letzter Mann, das war ja keine klare Findung von der Torchance, deswegen war es ein Foulspiel, es gab ja nicht mal gelb. Also, wie gesagt, es war ein Foulspiel, ja.
Der Elfmeter.
Aber, nee, auch nicht. Ja, natürlich. Klar, Elfmeter, aber...
Ja, der rutscht da mit offener Sohle hinten rein.
Nee, die rutschen beide. Und das Problem war, dass er mit seinem Fuß gegen den Fuß des anderen kommt, der wieder aufstehen will. Und dadurch fällt der andere nochmal. Also, man kann an der Stelle den Elfmeter geben, weil er verhinderte durch... Also, er ist nicht mehr absichtlich da mit dem Fuß reingerutscht. Beide sind gerutscht. Und der eine bleibt halt an dem Fuß des anderen hängen. Wird dadurch natürlich aber verhindert, nochmal ins Spiel zurückzukommen. Ist für mich okay, der Elfmeter an der Stelle. Ja, kann man machen.
Ja, ist ein klarer Elfmeter, also. Das gibt's, also finde ich dann auch. Also ja, gab's schon für weniger was. Sagen wir es mal so.
Rote Karten zum Beispiel.
Zum Beispiel. Elfmeter traf übrigens dann Mir Krailach, der auch mal wieder getroffen hat, ich glaube auch sein erstes Saisontor dadurch geschossen hat. Ja, aber gut, dann, Anne, hau dann mal deine Gift-Story raus.
Dann gehen wir mal zu dieser Geschichte darüber. Weil die Vancouver Whitecaps mussten in der Woche ihr Training zumindest an einigen Tagen oder an einem Tag zumindest für das Team absagen, weil seit ihrer Rückkehr aus Mexiko klagt ein signifikanter Teil der Spieler und der Mitarbeiter über Magen-Darm-Beschwerden. Und das müssen wohl so viele gewesen sein, dass man sich dann halt dazu entschieden hat, kein Training stattfinden zu lassen. Ein paar Spieler, denen es gut ging, die konnten individuelles Training machen, aber ansonsten der Hauptteil quasi vom Kader hat nicht am Training teilgenommen, sondern musste sich auskurieren. Und es gibt auch von Jesse Marsh dazu eine Äußerung. Jesse Marsh, seines Zeichens Trainer vom Nationalteam aus Kanada. Und er stellte fest, dass es jetzt das zweite Jahr hintereinander ist, wo im Zusammenhang von einem Spiel oder einem Finalspiel in Mexiko die Spieler währenddessen oder anschließend krank wurden. Weshalb durchaus die Vermutung im Raum stehen könnte, dass eventuell die Spieler mit Absicht vergiftet wurden, beziehungsweise die Teams mit Absicht vergiftet wurden, was ja nicht vollkommen absurd erscheint, wenn man sich dadurch natürlich einen kleinen Vorteil verschaffen könnte. Klar, man weiß nichts, vielleicht liegt es auch einfach an den hygienischen Bedingungen, aber das ist schon sehr merkwürdig, dass jetzt wirklich im zweiten Jahr hintereinander bei einem Finalspiel dann ein signifikanter, sehr schwieriges Wort, Teil des Teams krank wurde. Es war ja im letzten Jahr genau das Gleiche. Für alle künftigen MLS-Teams heißt es jetzt eigentlich, auf gar keinen Fall mehr dort vor Ort was essen, sondern sich sein Essen mitbringen und da niemand anderes ranlassen, müsste man fast sagen, weil du musst ja irgendwie aufpassen oder du musst ja irgendwie versuchen, da alle Sachen zu verhindern. Eigentlich im Prinzip eine große Villa oder sowas mieten. Alle übernachten dort und es wird selbst gekocht. Ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Dann kann man das auch ausschließen. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich absichtlich stattgefunden hat oder ob es einfach Zufall ist, weil die hygienischen Bedingungen andere sind. Aber wie gesagt, das ist merkwürdig.
Ja. Was auch merkwürdig ist, waren die Ergebnisse des US National Teams. Denn in der Länderspielpause hatten auch sie ein Spiel und das war gegen die Türkei.
Zweites kommt heute noch übrigens. Gegen die Schweiz, glaube ich.
Ja, Schweiz. Nee, morgen ist es, glaube ich. Ja, heute in der Nacht halt. Genau. Ja. noch zwei Länderspiele, bevor die Club-WM in den USA startet. Ich glaube, das Spiel in der Türkei, wo waren das nochmal? Ich glaube, zwar irgendwo an der Ostküste. Das war ein relativ kleines Stadion, das in der Türkei. Das war, glaube ich, kein MLS-Stadion, oder? Weißt du das gerade, Anne?
Nee.
Warte, ich hab's gleich. Bread and Whitney Stadium at Regenerfield, Connecticut.
Ja, in Hartford. Also, es ist jetzt.
Kein MLS-Stadion.
Nee, das kann kein MLS-Stadion sein, weil Connecticut hat keinen.
Nee, ja. Aber es war das Football Field, weil 34.000 Zuschauer drin waren.
Ja, so klein ist das gar nicht. Ich hatte zuerst gedacht, dass die bei Hartford Athletic spielen. Das wäre ein relativ kleines Stadion gewesen. Aber
Habe ich jetzt auch erst so gedacht. Aber ja, haben dann im Football Field gespielt. Aber ungewöhnliche Stadt, sage ich jetzt mal, für einen Spielort.
Nö, das ist nicht das erste Mal, dass sie in Hartford spielen. Sie spielen immer genau kurz bevor ich da bin oder kurz nachdem ich weg bin. Das ist jedes Jahr so. Letztes Jahr war es auch so. Oder vorletztes Jahr, weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist noch nicht so lange her. Und das passiert immer wieder.
Okay, weil meistens sind sie ja doch irgendwie in Dallas. Ich glaube, in Nashville waren es mal und in L.A. und so. Aber gut. Aber egal. Hartford bringt auf alle Fälle kein Glück. Zumindest nur bis zur ersten Minute. Da führte man noch 1-0. Aber dann gab es in der 24. und in der 27. Minute einen Doppelschlag. Und die 2-1-Niederlage in die Türkei war besiegelt. An sich muss man sagen, würde ich jetzt, was ich so gesehen habe in den Highlights, war es schon relativ ausgeglichen. Also es war jetzt nicht so, dass die USA richtig schlecht war, fand ich. Beide Teams hatten ihre Chancen. Die USA würde ich jetzt mal sagen, was man so bei den Highlights gesehen hat, vielleicht etwas spielbestimmender, aber das, wie gesagt, ich habe nur die Highlights gesehen. Aber trotzdem hat man eben verloren. Man hat die entscheidenden Chancen eben nicht reingemacht, leider. Im Tor stand auch, ja.
Was wolltest du sagen mit dem Tor?
Ich wollte sagen, im Tor stand überraschenderweise Matt Fries. Kein Turner oder Brady. Von dem her, ja, war es das so eine kleine Überraschung. Sonst würde ich sagen, die Startelf war, ja, erwartbar soweit von den Leuten. Es sind ja eh hauptsächlich MLS-Spiele nominiert worden. Dazu noch Damien Downs von Köln war noch dabei. Oder halt Tolkien von Kiel. Aber im Großen und Ganzen eigentlich Spieler aus den USA. Klar, Adams war noch dabei oder Wright, die ja auch in den USA in Europa unterwegs sind. Aber wenn man jetzt so mal die Startelf durchguckt, Afsten ist ja bei Columbus, Luna spielt dort, Tillman ist ja MLS-Spieler, Eigemann, McLean, Freeman ist, glaube ich, ist Freeman nicht dieser Youngster bei Orlando, der gerade so aktiv ist? Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber ja, wie gesagt, sehr MLS-lastiger Kader. Trotzdem fand ich, hat man da gut mitgehalten in der Türkei, leider halt nicht gewonnen.
Man muss aber auch was dazu sagen, und das ist irgendwie etwas, was sich schon ein bisschen abgezeichnet hat mal wieder. Das eine Tor der Türkei ist eigentlich gar kein Tor der Türkei gewesen, sondern es ist fast ein Eigentor, könnte man sagen. Und das geht zu 1 Milliarde % auf die Kappe von
Cardoso, oder?
Ja, genau, von Johnny Cardoso, weil der hat den Ball, steht im eigenen Strafraum. Und will den Ball zu einem Mitspieler passen und er, keine Ahnung, warum er da als quasi Innenverteidiger stand. Auf jeden Fall war er quasi der letzte Mann vorm Torhüter, will den Ball nach links außen passen, auf gleicher Höhe in etwa, und schießt ihn direkt in die Beine von einem Türkei-Spieler, der 3 Meter von ihm entfernt steht. Dermaßen dämlich, also das kann man sich auch nicht vorstellen. Und es gibt gerade ein bisschen Unruhe, weil es sind vor allem, also es fehlen ja einige Spieler. Und es fehlt unter anderem ein Christian Pulisic, der recht offen gesagt hatte, dass er jetzt irgendwie auf diesen Wettbewerb gerade, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber frei, mal sehr frei übersetzt, dass er darauf jetzt gerade keinen Nerv hat und sich irgendwie auf andere Sachen konzentrieren will. Und das sorgt gerade für sehr viel Stunk innerhalb der US-Fußballszene. Unter anderem ein Landon Donovan äußerte sich sehr negativ darüber, über diese Einstellung. Und jetzt, ja, jetzt gibt es so von allen Seiten so ein bisschen hin und her. Also jetzt wird gerade ganz wild darum diskutiert, ob Spieler dann quasi sich für die US-Nationalmannschaft freimachen sollten oder ob es auch okay ist, wenn sie sich irgendwie auf die Saison da gerade konzentrieren oder auf die Pause, was auch immer. Und das wird vielleicht noch ein paar Wochen andauern, ist auf jeden Fall mal wieder so die ganz typische Diskussion in in den USA, weil man schon seit so vielen Jahren darauf wartet, dass diese Golden Boys endlich mal sich durchsetzen und eben auch Erfolge zeigen. Und es gibt ja auch wirklich gute Spieler in diesem Kader, mit denen durchaus auch mehr möglich wäre. Aber trotzdem passt es nicht. Und es ist ja jetzt, glaube ich, auch die zweite Niederlage in Folge gewesen. Und das ist, also die Erwartungen sind höher. Es ist die dritte Niederlage in Folge gewesen. Davor war ja Kanada gewesen und dann Panama.
Hm.
Und wenn man bedenkt, so in einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, findet im eigenen Hause sozusagen die WM statt. Da muss viel, viel mehr kommen. Mal sehen. Also es gibt, wie gesagt, sehr viel Unruhe gerade in der US-Nationalmannschaft, in der US-Fußballblase. Aber die hat man alle paar Jahre.
Aber ich finde halt, ehrlich gesagt, die Qualität im US-Kader ist an sich für einen US-Kader gerade gut. Aber wenn man das mit anderen Teams vergleicht, weiß nicht, fehlt da einfach noch was. Ich finde das auch beim US-Kader, an sich ist es ein guter Gedanke, aber ich finde es eigentlich nicht gut, ist, dass man so einen großen Pool hat und viel rotiert immer. Man hat immer gefühlt so einen US-Kader, wo hauptsächlich MLS-Spieler getrimmt ist und eben einen, der diese europäischen Spieler hat. Macht in manchen Situationen Sinn, ist vielleicht auch ganz nett, aber ich finde so, also du spielst ja eh nicht oft in der Nationalmannschaft und dann sollte das halt auch relativ stimmen und immer ein Team sein. Und dass dann halt dann auch noch gewisse Spieler sich eben rausnehmen und sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt will ich nicht spielen, weil es ja nur so ein, in Anführungsstrichen, doofes Freundschaftsspiel ist, wie es in Pulisic ist. Heißt jetzt nicht. Also es wäre jetzt was anderes, wenn Pulisic Club-WM spielen würde oder so, aber das tut er ja auch nicht. Ist er, weiß jetzt gerade gar nicht, ist er nicht irgendwie Captain oder Co-Captain oder sowas?
Er ist Captain, ja.
Aber ja, also man, selbst da sollte man dann schon ein bisschen mit Vorbild vorangehen und dann halt auch spielen, finde ich jetzt.
Ich weiß ehrlich gesagt den Grund jetzt nicht mehr, den er da genannt hatte. Aber ehrlich gesagt, man kann einem Pulisic jetzt auch nicht vorwerfen, dass er sich nie fürs Team aufreiben würde. Das hat er schon oft genug gemacht. Und dass du vielleicht irgendwann als Spieler auch mal sagst, hey, ich brauche hier jetzt an der Stelle mal eine Pause, kann ich auch nachvollziehen. Wo ich zustimmen würde, sind diese zwei verschiedenen Kader. Die finde ich auch komisch. Ich fände es besser, wenn da eine gesunde Mischung stattfindet. Dieser rein europäische Kader, den kann ich auch nicht leiden. Und so ein reiner MLS-Kader, der wirkt immer wie so ein B- oder C-Kader. Also es hat immer so ein bisschen den Beigeschmack dann. Der ist natürlich auch Quatsch. Aber wenn du dir die besten Spieler aus der MLS holst und die besten Spieler in Europa, dann kann ich das komplett nachvollziehen. Beispielsweise ist die Frage jetzt, muss zum Beispiel ein Joe Scully mit in der Nationalmannschaft sein? Ich finde den jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Muss ein Wright mit in der Nationalmannschaft sein? Ich finde den da überhaupt, ich meine nicht Brian Wright, ich meine den anderen, ich finde den da überhaupt nicht überzeugend. Ein Brian Wright dagegen, der hätte das zurzeit auf jeden Fall verdient, weil er aktuell in einer hervorragenden Form ist. Und wenn man das so durchmischt, wäre ich komplett fein damit. Aber das war irgendwie schon immer so in den letzten Jahren, also schon unter Klinsmann war das so, war das immer wieder ein Problem, dass man halt lieber Spieler aus Europa genommen hat, weil sie in den vermeintlich besseren Ligen spielen. Aber dann sind es oft da auch Spieler gewesen, die da selbst da nur in der zweiten Garde oder so spielen. Dann nimm doch bitte einfach den besten Spieler der MLS.
Aber Hachi Wright hat 12 Tore und eine Vorlage in der letzten Saison gehabt. Also finde ich durchaus vertretbar, dass er nominiert wird. Weil er
in der Nationalmannschaft zieht er halt immer nicht und das ist das Problem. Ja, dann gibt halt die Chance Brian Wright mal.
Aber da ist auch seit Jahren, wie heißt der, Timothy Ware dabei und was reißt
genau
der
das
groß
Gleiche
in der Nationalmannschaft? Ja.
Exakt das Gleiche. Der überzeugt in der Nationalmannschaft konsequent nicht. Dann lass es sein.
Aber
dann
der überzeugt, finde ich, nicht mal auf Vereinsebene. Das ist halt das Problem. Ja.
Und dann kann man über Gio Reyna sprechen. Der, also, wenn der spielt in der Nationalmannschaft, dann sieht das ja durchaus manchmal auch okay aus. Wenn seine Einstellung dann auch noch stimmt, dann okay, kann man ihn nominieren, auch wenn er vielleicht im Verein etwas weniger spielt. Kommt halt in meinen Augen immer darauf an, wie performst du innerhalb des Kaders. Du kannst ja zum vorausprobieren, kannst du ja einen großen Kader nominieren und dann guckst du, wer passt am besten, wer zieht am besten hier im Training. Und dann nimmst du die Spieler mit.
Was halt auch, finde ich, einfach ein Um jetzt auf Pulisic zurückzukommen, ich finde den, klar, er ist Kapitän und mit Abstand der wertvollste Spieler, mehr oder weniger, aber ich finde ihn zum Beispiel absolut nicht gut, also aktuell. Also er bringt nicht diese diese Leistung eigentlich, um Topspieler gerecht zu werden. Wenn ich jetzt mal einfach mal gucke, was der warte mal, ich suche mal schnell die Statistiken raus diese Saison. US-Statistiken, finde ich gerade die US-Statistiken? Na, finde ich jetzt gerade nicht die US-Statistiken. Ich habe jetzt nur die Copa America von diesem Jahr. Gut, da hat er 3 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage, das ist okay. Aber ich meine, in der USA selber ist er, finde ich, oft genug nicht dieser Superstar, für den er oft gehalten wird. Ich finde, da könnte auch Rüd mehr kommen. Ich glaube, bei Milan selber war es jetzt eine okaye Saison. Also da war es jetzt, ja, glaube ich, ganz gut.
Das war, aber also ich finde den ehrlich gesagt auch im US Men National Team ist der immer in fast allen Spielen einer der Spieler, der schon am meisten auffällt und wo du schon merkst, der gibt da nochmal den letzten Zahn. Was halt,
ja klar, also er muss schon dabei sein, weil er oder einer der wenigen ist, die halt auch wirklich diese Qualität haben. Aber ich persönlich finde halt, er könnte es ein bisschen mehr noch zeigen. Aber vielleicht liegt es so einfach an den Teamkollegen.
Die Problematik liegt halt vor allem auch daran, dass natürlich die anderen Teams auch wissen, wer sind die Spieler, die du auf jeden Fall rausnehmen musst in dem Spiel. Und das ist bei den USA ist das immer Pulisic. Deswegen wird der teilweise von 3-4 Leuten, ne, 4 jetzt nicht, aber von 2-3 Leuten gedeckt. Und dann gibt es halt nicht viele Möglichkeiten für ihn. Aber er ist auf dem Platz schon auch immer einer der sehr wichtigen Spieler. Ein Tyler Adams zum Beispiel ist ein recht ähnlicher Fall. Der ist ein absolutes Kampftier und der ackert bis zur letzten Sekunde und kann dir den entscheidenden Pass nach vorne geben, damit er ein Tor fällt. Und solche Spieler brauchst du halt. Und die sind für die Nationalmannschaft immer sehr, sehr wichtig. Du hast halt leider dann solche Spieler wie halt Wright oder Rare auf dem Platz. Den gibt man 25 Chancen und davon machen sie 27 nicht.
Wobei ich jetzt auch sagen muss, zum Beispiel bei McKennie oder Adams, zumindest auf Vereinsebene stagniert die Karriere, finde ich, auch ein bisschen. Also,
gut, Adams war jetzt sehr, 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 sehr lange verletzt. Der hat jetzt erst wieder angefangen zu spielen. Der ist halt leider sehr verletzungsanfällig. Aber wenn der spielt, dann ist das auch für sein Team, also auch auf Vereinsebene ist der wirklich wichtiger Spieler und auch immer wieder ein Fanliebling, eben weil der so kämpft und weil der so ackert. Der muss nicht immer das Tor machen, der muss auch nicht immer die Vorlage machen, aber der ist wirklich einer auf dem Platz, der bis zur letzten Sekunde da reingeht. Und das ist das Wertvolle an ihm vor allem. Wie gesagt, leider sehr verletzungsanfällig zuletzt gewesen und das hat ihn da viel rausgenommen.
Er ist ein guter Kämpfer, sag mal, und ein Spieler, der halt eben, wie du sagst, auch ackert. Aber vom Potenzial her sehe ich da jetzt bei ihm zum Beispiel nicht mehr. Also da würde ich sagen, dass er am Maximum ist. Wie gesagt, er kann das, was er jetzt hat, und wenn er fit ist, ruft er das ab und ist ein solider Spieler für, wo spielt er gerade, Leeds oder ja, für ein Spiel.
Nee, ich bin nicht mehr bei Leeds.
Nicht mehr? Wo ist er jetzt eigentlich?
Irgendwas mit S war es gewesen. Aber ich finde, der ist nicht unbedingt an seiner Potenzialgrenze, sondern das Problem ist halt, er muss mal langfristiger unverletzt bleiben. Dann ist da noch mehr drin.
Mal schauen, er muss halt jetzt einfach mal verletzungsfrei bleiben und konstant seine Leistung, die er hat, abrufen. Das sollte mal die Prio sein. Er muss halt seinen Körper mitspielen. Aber ich, wie gesagt, also ich denke mal, wenn er einfach fit bleibt, dann wird er automatisch etwas besser, weil er auf einen längeren Zeitraum einfach seine Leistung zeigen kann. Aber ich denke jetzt mal nicht, da wird es jetzt nochmal so einen richtigen Schub geben, dass er plötzlich so ein Mittelfeldstratege bei einem richtig krassen Top-Team wird oder sowas. Das, denke ich, ist jetzt auch nicht mehr drin. Er wird halt, ja, wie gesagt, ein starker, solider, guter Mittelfeldspieler, wenn er eben fit bleibt. Und das ist jetzt erstmal die Voraussetzung. Und ich denke mal, oder ich hoffe einfach mal, dass bis zur WM auch nichts mehr passiert bei ihm, weil es für die USA extrem wichtig wäre, dass eben auch ein Adams fit bleibt und diese Spielpraxis zu haben, die er sich ja jetzt nach der Verletzung jetzt wieder zurückholen muss.
Ja, absolut. Wo wir übrigens beim Thema WM sind, wir können ja noch mal ganz kurz auf die Club-WM übergehen, die ja jetzt am Wochenende anfangen wird. Mhm. Und also sagen wir es, wie es ist. Wir haben ja beim letzten Mal schon über die schlecht verkauften Tickets gesprochen. Und das Problem wird immer schlimmer quasi. Weil bis dato sind fürs Eröffnungsspiel von Miami weniger als 25.000 Tickets verkauft worden. Und die FIFA hat mittlerweile sogar den Preis halbiert. Dazu muss man aber auch sagen, und das ist, wenn man sich mal deutsche Kommentare in diesem Internet durchliest, wird das irgendwie immer nicht so richtig beachtet. Da wird dann nur rumgepöbelt nach dem Motto, entweder keiner will die Club-WM sehen oder aber in den USA interessiert sich keiner für Fußball. Nee, ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern ein relativ entscheidender Punkt dürfte der Preis dieser Tickets sein, die bis dato bei über $300 lagen für die günstigsten Tickets. Das hat man jetzt ein wenig halbiert, sodass die Tickets dann für roundabout 125, glaube ich, 125, $150 zu kriegen sind.
Da werden was immer noch viel ist.
Was echt viel, viel Geld ist. Aber über $300 für ein Ticket, da würde ich dann als Fan auch sagen, ne, habe ich dann keine Lust drauf. Also, sorry FIFA, wenn du solche Preise abrufst, dann darfst du dich nicht wundern, warum keiner ins Stadion kommen will. Mach vernünftige Preise, dann kommen die Leute da auch hin.
Vor allem die Leute, die sich trotzdem Ticket geholt haben und dann den halbierten Preis sehen und sie so, bro.
Ja, das ist völlig absurd.
Ja.
Ich möchte übrigens gerne noch zwei positive Dinge ansprechen.
Mhm.
Weil manchmal gibt es auch Entwicklungen, die daraus resultieren, dass Teams auf ihre Fans hören. Und eine dieser Entwicklungen ist in Boston. Boston wird künftig ein Team in der NWSL haben. Und da ist, ich würde mal schätzen, vor circa einem Jahr der Name des Teams bekannt gegeben worden. Und das war, ich glaube, Boston oder so. Also es war ein ganz komischer Name mit einem sehr merkwürdigen Logo. Und es kam überhaupt nicht gut an. Weshalb man da ein bisschen in sich gegangen ist. Und hoffentlich auch mit den Fans zusammen überlegt hat, wie könnte man eventuell das Team doch besser benennen, wie könnte man auch ein besseres Logo machen. Und das Team wird jetzt Boston Legacy FC heißen, was erheblich besser ist. Und das Logo, von den Farben her erinnert es mich ehrlich gesagt ein bisschen an Austin, das sind die gleichen Farben. Sie haben in der Mitte aber einen Schwan, ich hoffe es ist ein Schwan, in Weiß, dann sie haben so ein spitzes Schildlogo, dann dahinter einen schwarzen Hintergrund und dann darüber steht noch Boston. Das kam jetzt bis dato erheblich besser bei den Fans an und man hat da offensichtlich aus dem Feedback gelernt und ist nochmal geändert, was ja durchaus auch ein mutiger Schritt ist. Man hätte das ja jetzt auch versuchen können durchzuziehen, aber die Kritik ist da ganz gut angekommen. Und die NWSL hat jetzt übrigens auch neue Kaderregeln, vor allem was so Leihgeschichten und Transfers angeht, bekannt gegeben. Also auch da bewegt sich ein bisschen was. Aber ich will noch etwas anderes Positives sagen. Und das kommt nicht oft vor, weil ich möchte den New York City FC loben. Die haben jetzt nämlich während des Pride Months, also während des ganzen Junis über, eine Aktion, dass sie für jedes Tor und jede Vorlage vom New York City FC spenden sie spenden sie $150 an eine Organisation, die sich Playing for Pride nennt. Und ja, gut, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was diese Organisation macht, aber geht auf jeden Fall in die Richtung und ich finde das zu den heutigen Zeiten eine sehr gute Aktion.
Ja. Der Win der Woche.
Sozusagen.
Okay. Gibt's sonst noch was von euch?
Ey, ich melde mich auch mal wieder. Aber nein, ich habe nichts mehr. Ich fand eure Diskussion so schön, da wollte ich mich nicht einmischen tatsächlich von eure Takes.
Das ist sehr nett von dir. Okay. dann würde ich sagen, beenden wir die Folge diese Woche. Wir bedanken uns auf alle Fälle, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, schaut gerne auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen vorbei. Die sollten jedem bekannt sein. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dort werdet ihr dann auch erfahren, wie die USA ihr Spiel gegen die Schweiz absolviert haben. Ja, dann see you soon, Sailor Moon.
Passt auf mit mexikanischem Essen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.